Moin Michi.
Servus Gerd.
Ja, wir haben jetzt, glaube ich, hier unsere vierte oder fünfte Folge. Wir haben heute einen Gast, da kommen wir gleich zu. Trotzdem nochmal unsere kurze Vorstellung. Ich bin Gerd Thomas, der Vorsitzende des FC Internationale Berlin.
Ich bin Michi Franke, der Vorsitzende der FT Gern in München.
Genau, und beide sind wir Hartplatzhelden und das hier ist der Hartplatzhelden-Podcast. Und wir freuen uns, dass wir einen Gast heute haben und zwar einen ganz besonderen, nämlich Gora Sen. Gora hat zusammen mit seinem Freund und Co-Autor Leo Tessmann ein aufsehenerregendes Buch herausgegeben, was, glaube ich, schnell vergriffen war, was auch Thema bei der Hartplatzheldenkonferenz war. Und ist sicherlich einer der Experten, was innovativen Jugendfußball angeht in Deutschland. Experten für Jugendfußball haben wir ja einige Millionen, wie wir wissen. Ihr habt, glaube ich, tatsächlich für so ein bisschen Furore gesorgt. Und werdet ja auch eingeladen. Gestern wieder hatte Leo gerade gepostet. Aber Gora, vielleicht sagst du selbst kurz was zu dir. Wir freuen uns auf jeden Fall schon mal sehr, dass du da bist. Also Gora Sen, jetzt kurz Vorstellung von sich selbst.
Hey Gerd, hey Micha, danke für die Blumen. Ich freue mich auch. Kommt ja eigentlich viel zu selten vor, dass wir mal die Möglichkeit haben, locker zusammenzusitzen, ein bisschen über Fußball zu quatschen. Und aber immer, wenn das passiert, macht Spaß. Insofern, ich mache Jugendfußball schon relativ lang und vorher habe ich Fußball gespielt und es gab Phasen, da habe ich die Dinge sehr ernst genommen und es gab auch Phasen, da habe ich das alles überhaupt nicht ernst genommen. Insofern, ich glaube, ich bin im Herzen immer ein Amateur geblieben und mein Herz so an den Amateurfußball verloren. Obwohl ich immer mal wieder so in beruflichen Zusammenhängen dann eben auch an anderen Enden des Fußballs tätig war. Aktuell bin ich an der Schule und mache dort Sport und versuche an einer Ganztagsschule möglichst viel aktive Zeit in das Leben der Kinder zu bringen. Denn 38 Stunden verbringen sie bei uns in der Schule. Da kannst du nicht nur auf deinen vier Buchstaben hocken und irgendwie Deutsch oder forschendes Lernen machen. Du musst dich auch bewegen und das versuche ich so vielseitig wie möglich zu gestalten. Macht mir viel Spaß. Bin auch noch für den DFB tätig, mache Junioren-Nationalmannschaft-Scouting schon seit recht vielen Jahren. Und dann gibt es diese ganzen Sachen, die noch über das Buchprojekt entstanden sind. Ich würde es noch drehen wollen. Ich bin Leos Co-Autor. Leo ist sozusagen, trotz seiner echt noch sehr jungen Jahre, ist Leo der immer die treibende Kraft gewesen. Der es machen wollte und der gesagt hat, Gora, komm mit dazu. Aber ich habe dann bereitwillig Ja gesagt und das ist jetzt eine inzwischen fast sechsjährige Reise geworden.
Genau, das Buch heißt Denkfabrik Nachwuchsfußball. Wie können wir es besser machen? Und ich glaube, dass der Titel ist ja schon eigentlich Programm. Michi, hast du das schon durchgearbeitet, dass du hier heute eine Präsentation dazu machen kannst, deine Fragen auflisten kannst oder machst du das aus dem Bauch raus heute?
Das mache ich auch aus dem Bauch raus, aber ich habe das Buch natürlich ganz, ganz früh schon gelesen, weil ich bekam von Gora Exemplar und war also wirklich sehr, sehr angetan von dem Buch, habe auch sehr begeistert, habe auch gleich so kleine Zusammenfassung drüber verfasst noch und wollte dann auch eine Kolumne drüber verfassen, also Hartplatzheldenkolumne, weil ich es einfach so wertvoll finde. Weil das ist halt ein Thema, das uns, glaube ich, alle bewegt, die irgendwie im Jugendfußball unterwegs sind. Also gerade diese verloren gegangene Bindung, diese Fliehkräfte, die da wirken, aus allen verschiedenen Richtungen. Wir haben ja gerade die Hochzeit des Vereinswechsels. Gestern war bei uns hier in Bayern das Ende der Wechselfrist und das ist ja immer, das gibt immer sehr viele skurrile Dinge dann zum Schluss raus, wo man sich manchmal schon wirklich fragt, also ist das wirklich noch lustig oder macht das Spaß oder ist das jetzt Hobby oder was ist das überhaupt? Und ich glaube, die Wurzel davon liegt natürlich in dem, was am Platz passiert und wie das Ganze abläuft, wie es organisiert ist und da ist das Buch einfach eine unglaubliche Inspiration, so möchte ich es bezeichnen.
Ja, super. Ich erlebe natürlich genau das Gleiche, auch wenn ich im operativen Sportgeschäft nicht mehr so tief drin bin. Meine Nerven sind schon ruiniert von den letzten 20 Jahren. Aber in der Tat erlebe ich auch gerade das, was du sagst. Also wenn Vereine, die sich vor kurzer Zeit noch einem Investor an den Hals geschmissen haben, noch nicht mal wissen, ob sie im nächsten Jahr überhaupt eine Männermannschaft zusammenkriegen, in der Insolvenz stehen, mit einer Sparte ihres Vereins und einem dann die halbe Jugendabteilung oder zumindest eine halbe Mannschaft abwerben, obwohl bei denen noch nicht mal der Trainer feststeht und die Eltern mit denen dann aber auch noch dorthin rennen, da fasst man sich wirklich an den Kopf, was hier los ist. Also das ist in München wahrscheinlich nicht besser als in Berlin. Gora kennt Berlin, den Berliner Jugendfußball wahrscheinlich noch mal besser als ich und vielleicht auch noch mal von einer anderen Seite. Gora, wie siehst du das? Weil ich meine, ich habe immer den Eindruck, am wenigsten im Mittelpunkt stehen die Kinder und die Jugendlichen selbst.
Ich würde sagen, dass es mir auffiel, dass es zu viel Fluktuationen gibt auf allen Ebenen. Das ist bestimmt schon 2,5 Jahrzehnte her. Und da hatte ich zum ersten Mal den Gedanken, dass es ja irgendwie sonderbar ist, wenn D-Jugendliche, also Jungs, Mädels, aber vor allen Dingen reden wir jetzt erstmal noch über Jungs, weil wir über die Mädels noch nicht so viel wissen und in welche Richtung die Tendenzen dort gehen. Aber dass ein 12-Jähriger schon 4 Vereine gehabt haben muss, ist so für die Generation, aus der ich bin. Ich bin 71 geboren und früher war es normal, dass du während deiner ersten 10 Vereinsjahre einen Verein hattest und vielleicht noch einen zweiten und mehr eigentlich nicht. Und diese Entwicklung ging eigentlich schon um die Jahrtausendwende los. Ich glaube, diese Akzentverschiebung, dass Fußball nicht etwas ist, was du machst, weil es das geilste Spiel der Welt ist und weil es unheimlich viel Sinn in deine Freizeit bringt, sondern Fußball als eine Karrierechance, das hat, glaube ich, inzwischen fast eine 25-jährige Geschichte, einen 25-jährigen Vorlauf. Und dass das seitdem nicht mehr aufgehört hat, sondern sich immer weiter verschärft von Jahr zu Jahr, das ist das eigentlich Traurige. Also, dass eine vollkommen überdrehte Schraube sich trotzdem immer weiter drehen lässt, finde ich absurd. Und schüttel selber, so wie ihr gerade es auch gesagt habt, um diese Jahreszeit immer wieder den Kopf, was für Dinge passieren. Und ich finde fast noch bedenklicher, dass die Wechselperiode 2, die eigentlich quasi eine ist, die den abgebenden Verein schützt, zumindest ist es bei uns so geregelt, ich weiß gar nicht, ob Bayern, München da ganz gleiche Regelungen haben, und wo eigentlich quasi nur in Härtefällen ein Vereinswechsel möglich sein soll, zu einer wirklich vollständig wahrgenommenen Wechselperiode geworden ist, sogar perspektivisch, dass man im Winter austritt, um im Sommer spielbereit für den neuen Verein zu sein, weil man auf diese Weise dann eben die Verbandssperre, die ja zwangsläufig kommt, abgesessen hat. Und das sind alles Entwicklungen, da denke ich schon relativ lang. Ich glaube, dass sich das über Vernunft und über Freiheit der Handelnden nicht mehr regulieren lässt. Wir brauchen eigentlich vollkommen neue Regularien, um die Anzahl der Vereinswechsel in der Jugendperiode zu deckeln. Das wäre meine Antwort. Ich weiß, dass sich das beißt mit ganz vielen Freiheitsgrundsätzen, aber wir haben gerade ein Maß an Freiheit erreicht, das eigentlich alle arm macht.
Das stimmt. Michi, ich versuche hier, also in Berlin, man kennt natürlich viele Leute über die Jahre und auch Ben, unser sportlicher Leiter, versucht immer wieder einfach auch mal mit Vereinen Absprachen zu machen und zu sagen, pass auf, wir fahren uns nicht in die Beine, denn natürlich ziehen auch Kinder um innerhalb der Stadt und es gibt keinen Sinn, wenn jetzt jemand irgendwo am Stadtrand ist, auf einmal nach Mahlsdorf zieht, ganz in Osten und dann wir ihm die Freigabe verweigern, weil er dort dann Fußball spielen will vor seiner neuen Haustür. Aber ich glaube, darum geht es ja nicht so. Wie ist das denn in München? Habt ihr dort ein partnerschaftlicheres Verhältnis oder ist das genauso wild wie in Berlin?
Boah, ich weiß jetzt nicht, wie wild es in Berlin ist, aber ich kann nur sagen, also es ist natürlich wild und es ist vor allen Dingen, was mich unglaublich nervt, ist also diese diese Unehrlichkeit im Prinzip. Also man verrät ja im Prinzip, also ich will jetzt verraten, ist ja ein schweres Wort, aber es ist ja schon so, dass so ein Vereinswechsel oder eine Abmeldung, die dann am letzten Tag noch so über einen Briefkasten, am besten anonym, erfolgt, das ist ja absurd, muss man sagen. Also wir sind im Teamsport, wir sind in einem Vertrauensbereich und dort agiert man einfach so nicht. Und das ist einfach, ich sag mal, so ein gewisses, ja, gewiss, diese Individualisierung ist halt einfach mittlerweile auch dort so krass angekommen, dass das einfach das Team eigentlich nur noch am Platz besteht, also weil es ein Zwangsteam ist quasi. Und oftmals, glaube ich, sind da 11 so Individuen da, jeder im Kopf den nächsten Schritt. Also ich habe da, mir hat letzte Woche einer was erzählt, also wir haben da einen Verein in München, der hat jetzt gerade die A-Jugend, also die U19 in die Landesliga bekommen. Jetzt haben die noch drei Spieler gesucht und haben das ausgeschrieben, dann hatten die auf einmal 75 Interessenten am Platz. Und ich sag mal, das sagt ja alles aus. Das sind 75 Spieler, die pfeifen auf ihren Verein, in dem sie sind. Muss man einfach sagen, um einfach irgendwie noch eine Liga höher zu kommen. Und das ist für mich so ein Signal, das zeigt einfach eindeutig, wo wir stehen. Ich weiß es auch nicht, ich bin ein bisschen verzweifelt, muss ich sagen, weil ich habe mir immer, ich lebe ja immer noch in dieser Wolke, wo ich mir denke, wir schaffen das als Verein, Bindung zu erzeugen, wir schaffen es als Verein sozusagen auch eine gewisse Identität zu bieten und einfach eine Insel zu sein in dem ganzen Großstadtwahnsinn. Aber es gelingt uns scheinbar nicht.
Aber das also ist, darf ich da direkt mal was reinschmeißen? Weil das, was Micha gerade über die Inseln gesagt hat, das ist ja im Grunde genommen genau die Logik, die geblieben ist. Also du schaffst irgendwie die eine oder andere Insel der Vernunft in diesem Ozean des Wahnsinns. Und dieser Wahnsinn kommt im Grunde genommen daher, dass alles immer nur noch Konkurrenz ist. Das ganze System Jugendfußball ist ein auf Konkurrenz basierendes System. Es gibt gar keine Kooperation mehr, es gibt diese Absprachen, die wir früher auch viel ausgeprägter hatten, ja, die dann den damaligen Wahnsinn irgendwie organisiert haben. Aber immerhin gab es es in der Form. Ich würde gerne mal zwei Vorschläge reinschmeißen, um auch direkt zu hören, was ihr dazu sagt, einerseits, und um vielleicht auch mal kurz einen Bezug zu dem Buch herzustellen, weil wir es dort ja auch formuliert haben. Um damit vielleicht mal anzufangen, U17 und U19 haben, das ist eine DFB-Maßnahme gewesen, aus dem Titel Bundesliga Nachwuchsliga gemacht, letztes Jahr. Und es ist ja eigentlich eine Fast-Closed-Shop-Regelung, nicht vollständig, weil sie lässt oder ermöglicht den Zugang einzelner Mannschaften aus der leistungsorientierten Breite zu. Und ich finde das eigentlich auch nicht so schlecht organisiert. Und die Idee ist, dass die LZs nicht absteigen können, in der Hoffnung, dass Trainer auch ihre weniger akzelerierten Spieler, die jetzt keine Wirksamkeit entfalten, spielen lassen, weil diese Angst vor einem sportlichen Abstieg nicht mehr gegeben ist. So, ich glaube, dass das ganze Ding nicht zu Ende gedacht ist. Aber was man machen kann, und so haben wir es formuliert, wäre, dass wir darüber nachdenken, dass wir ein Ligensystem im Sinne von, es gibt eine unterste Liga, eine mittlere Liga und die Ligen darüber, dass wir das abschaffen. Und zwar in allen Spielklassen und in allen Kreisen. Und Saisons in der Saison spielen. Das heißt also, wir beginnen alle auf einem gleichen Niveau und einem ersten Zyklus, der am Ende der Sommerferien beginnt und bis Herbst geht. Und daraus ergeben sich neue Niveaus. Wer also in dieser willkürlich zusammengesetzten Staffel einen der x vorderen Plätze belegt, spielt dann in einer Zwischenrunde, die sich anschließt, dann in einem dann A-Niveau und darunter bilden sich ein B- und ein C-Niveau. Und diese Logik verfolgst du weiter, sodass Aufstiege und aber auch Abstiege in Niveaus darunter möglich sind. Aber vor allen Dingen ist es eine Treppe nach oben. Und wir sortieren in diesem Jahr, sagen wir mal C-Jugend-Jahrgang 2011, sortiert sich Berlin, ohne die Historie des Vereins zu berücksichtigen. Und am Ende des Jahres ist Verein X ganz vorne und Verein Y ist irgendwo in der Mitte. Und Verein Z hat dann in diesem Jahr einen nicht so starken Jahrgang, sortiert sich eher unten ein. Aber die Konsequenz für das Jahr danach ist nicht, dass du in einer tieferen Liga anfängst, sondern du kannst mit deiner nächsten Mannschaft wieder auf diesem gleichen Niveau für alle anfangen, weil dieser, du hast von dem jeweils nächsten Schritt gesprochen, den alle immer machen wollen. Der ist dann nicht notwendig, wenn dein Verein auf der gleichen Stufe beginnt. wie ein anderer Verein. Also du nimmst ein Stück der Notwendigkeit des nächsten Schrittes, nimmst du raus. Und das ist sozusagen der Vorschlag, den wir dort formuliert haben. Den könnte ich kürze es jetzt mal. Vielleicht ist es deutlich geworden, worum es geht. Und der andere Punkt ist, was hindert uns eigentlich daran, wenn wir sagen, dass Spieler innerhalb von 3 Jahren insgesamt 2 Vereinswechsel haben dürfen? Also du trittst irgendwo ein und dann hast du, der Zeitpunkt ist ja dann klar und offiziell und für jeden erkennbar, und dann hast du in 3 Jahren 2-mal die Möglichkeit, den Verein zu wechseln. Und dann könnte man zum Beispiel Regularien schaffen, die sagen, und wenn es einen Wohnortwechsel der Eltern gegeben hat, dann hast du eben, ist das ein +1, ne? Weil vorgesehen ist im Grunde genommen, du kommst mit deinem Trainer nicht klar, oder du bist jetzt einfach viel, viel besser als die Mannschaft, in der du spielst. Und dieser Schritt macht Sinn, aber du begrenzt das Ganze. Das wären jetzt mal 2 Vorschläge, von denen ich finde, das kann man diskutieren, weil es regelt sich nicht von selbst. Also die Vernunft hält nicht Einzug, wenn wir es so laufen lassen, wie es ist. Wird nicht passieren.
Ja, das sehe ich auch so. Du hast tatsächlich schon meine Frage beantwortet. Ich wollte nämlich fragen, wie geht es besser? Was mir immer noch durch den Kopf geht, ist, oft sind es ja auch junge Trainer, meistens junge Trainer, aber können auch alte sein, die wirklich völlig überehrgeizig losgehen. Ja, wenn ich dann also in der A-Jugend Verbandsliga Berliner Meister mit einem Kader von 39 Spielern werde und denen auch noch permanent Geld irgendwie zustecke, dann ist das ehrlich gesagt jetzt keine große Trainerleistung, macht aber den Berliner Fußball kaputt und sorgt dafür, dass ganz, ganz viele eben im Erwachsenenbereich gar nicht mehr ankommen. Das Zweite ist, die meisten Vorstände sind sich gar nicht darüber bewusst, dass sie eigentlich die größte Verantwortung tragen. Denn sie sind ja diejenigen, die ihren Jugendleitungen und auch ihren Jugendtrainern sagen können, pass mal auf, wir möchten das so nicht haben. Wir wollen nicht jedes Jahr 250 neue Spieler hier haben, sondern wir wollen tatsächlich eine Kontinuität haben. Das hat aber kaum jemand auf dem Schirm. Und was mir allerdings noch einfällt, weil ich bin ja ein Dorfkind, wir reden hier von Berlin, wir reden von München. Wenn mein Heimatverein, der TSV Apensen in Nordniedersachsen, für den ist das nicht so einfach, mal eben hin und her zu chinschen bei dem System, weil die dörflichen Gebiete haben natürlich, wenn sie überhaupt eine Mannschaft zusammenkriegen, haben natürlich ganz andere Probleme. Wenn die Verbandsliga in Niedersachsen spielen, dann müssen die quasi von der Stadtgrenze Hamburg nach Göttingen fahren. Das wiederum würde den Verein dann auch dann völlig überfordern. Also das heißt, die ganze Geschichte ist vielschichtig. Was ich mich aber frage, ist tatsächlich, Michi und ich haben ja nun unser Interesse bekundet, uns beim DFB auch etwas mehr mit einzumischen, weil wir ja auch das Gefühl haben, das geht alles nicht schnell genug. Sind die Verbände, und damit meine ich wirklich die Entscheidungsgremien, sind die Verbände eigentlich schnell genug, innovativ genug, mutig genug, um überhaupt diese nötigen Schritte sich überhaupt erstmal vorstellen zu können, geschweige denn umzusetzen?
Darf ich da kurz nur einhaken?
Jetzt eine Frage an dich.
Ich wollte eigentlich eher auf den Gora erst nur antworten. Also mit den beiden Vorschlägen. Also ich finde die beide gut, ehrlich gesagt. Also ob die dann umsetzbar wären, weiß ich nicht. Wir haben ja hier in München, also im Kreis München, schon mal sowas Ähnliches gestartet. Wir haben das Jahrgangsliga genannt. Dort haben wir eben das tatsächlich geschafft, den Verband dazu zu bewegen, dass die Liga bei der Mannschaft immer bleibt. Das heißt also, dass der Verein außen vor ist, weil das war ja schon mal die Absurdität, dass der Verein immer, um die Liga zu halten, dann wieder neue Spieler gebraucht hat oder ganze Mannschaften tauschen musste, um überhaupt, also allein, dass ein Verein die Liga behalten möchte und so, das ist ja alles.
Aber dann kam das Problem der verschiedenen Kreise, ne?
Ja, wir haben das genau. Das geht also nur bis zur Kreisliga sozusagen. Wenn es dann übergreifend geht, wird es schon kompliziert, weil dann können
wir es nicht mehr. Aber dann, Micha, wenn wir es für alle gleich machen, ein Ausgangsniveau für alle und diese regionalen Kreise.
Ja, super.
Die regeln ja was anderes. Die regionalen Kreise regeln ja nur, dass du keine absurd langen Strecken hast, um deine Spielpartner zu finden. Weißt du, aber wenn du ein Ausgangsniveau für alle schaffst, ich fand diese Regelung, die ihr damals hattet, super. Und umso trauriger war es, dass die wieder abgeschafft werden musste, weil auf einmal Hürden kamen, die man sozusagen eingangs dann nicht nicht mit berücksichtigt hat oder vielleicht auch nicht mit berücksichtigen konnte. Aber es war eine vernünftige Idee. Und es ist schade, dass es die nicht mehr gibt.
Ja, also ich sag mal, in den unteren Jahrgängen gibt es die ja noch. Also die ist schon noch aktiv. Also die Jahrgangsligen gibt es nur bei uns im Kreis. Aber das ist ja jetzt nur der untere Bereich, also der untere Altersbereich. Aber ich denke, grundsätzlich wäre das eine super Idee. Also das wäre eine tolle Lösung und würde definitiv natürlich dafür sorgen, dass ich vor Ort versuche, einfach das bestmögliche Team zu formen und vielleicht hätten wir dann auch wieder mehr Motivation für Spieler, auch einmal im Verein zu bleiben. Das ist schon richtig. Und das andere mit der Wechselregulierung, also finde ich absolut richtig, weil also kein Spieler dieser Erde zieht fünfmal um alle in 2 Jahren. Das gibt es gar nicht. Also und vor allen Dingen ist es halt, da bin ich beim Gerd, das ist natürlich eine Ballungsgebietregel. Das heißt, wir müssen das schon limitieren auf so auf Ballungsgebiete, aber dort haben wir eben diese unglaubliche Dichte an Vereinen. Wir haben ja hier in München über 200 Fußballvereine und das ist halt einfach schon viel. Und da ist natürlich unproblematisch, immer gleich den Wechsel anzustreben. Man muss ja sagen, das sind ja nicht nur sportlich bedingte Wechsel. Das ist natürlich, wie du gesagt hast, auch mal der Trainer, der nervt. Das ist aber auch mal irgendwas anderes, was stört. Also das Problem ist, es werden ja Konflikte nicht mehr ausgetragen. Die werden einfach durch Flucht gelöst, vorgelebt von den Eltern. Und das ist halt das Traurige an der Geschichte. Also es gibt keine Diskussionen mehr, sondern es wird einfach immer nur gemacht und halt dann gewechselt. Und ich glaube, hätte man da so ein Limit, dann wäre das schon ein gutes Thema. Andersrum weiß ich auch, dass die Verbände eigentlich keine Lust haben, irgendwelche Regeln aufzustellen, sondern jetzt haben wir wieder an die Vernunft appellieren und dort sind wir halt verloren. Also das ist tatsächlich so. Also den Glauben habe ich auch nicht mehr, dass wir da irgendwie eine große Lösung durch Vernunft bekommen. Aber was ich mir zumindest erwarten würde, wäre halt einfach eine klare Dokumentation und Zahlen dazu, wie groß sind denn eigentlich Chancen, die man hat, also um im Fußball zum Beispiel Karriere zu machen. Das ist ja wirklich, das ist einfach, allein wenn ich mir in München vorstelle, wir haben Tausende von Kindern in jedem Jahrgang. Und in jeder Tausender Kohorte sind sicher 100 dabei, die überragend talentiert sind. Nur in München. Und und dann muss man halt schauen. Also ich will damit nur sagen, es sind so große Massen. Und wenn ich mir da vorstelle, jedem wird erzählt, er hat es drauf und er hat die Chance. Ich finde es einfach nur noch schlimm.
Ja, aber das Narrativ ist eben einfach auch, hat sich in die falsche Richtung entwickelt. Man spielt nur noch Fußball, um künftig Erfolg zu haben, ne? Und dann positiv wahrgenommen zu werden, ne? Und dann verbindet sich das mit Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit und dergleichen. Und das ist zu viel von all dem. Also Fußball spielen ist auch einfach cool, wenn es in der Kreisliga stattfindet mit deinen Freunden. Du kannst trotzdem eine gute Mannschaft sein. Du kannst trotzdem eine gute Zeit haben. Dieses Narrativ gibt es aber nicht mehr. Also es scheint es nicht mehr zu geben. Zumindest hier bei uns in den Ballungsräumen nicht. Ja. Du bist immer auf dem Sprung vor dem nächsten Schritt. Und die Leute im System, da kommen wir, Gerd hat ja vorhin dann eben auch die Trainer angesprochen. Ich will das vielleicht nur noch mal sagen. Ich weiß gar nicht, ob das nur entlang der Grenze junge Trainer, alte Trainer verläuft. Ich glaube einfach, dass der mannschaftliche Erfolg, den du nachweisen kannst, dazu führt, dass du potenziell als Trainer aufsteigst in eine höhere Mannschaft und damit in eine höhere inoffizielle Gehalts- und Aufmerksamkeitskategorie. Und das ist natürlich das Ziel aller. So, da wird dann eben auch dieses Aufstiegsversprechen des Fußballs wieder mit bedient. Wenn du nicht mehr der C-Jugendtrainer bist, sondern du bist der A-Jugendtrainer, gibt es unter der Hand wahrscheinlich 200 Euro mehr, die jeder haben will, weil letztendlich stecken sie ja alle irre viel da rein. Die gleiche Diskussion im LZ-Bereich ja auch. Es gibt quasi keine Hauptamtlichkeit im Kleinfeld, im Grundlagenbereich.
Ja, das stimmt. Es gibt aber auch, finde ich, nicht so richtig den Willen der Vereine, vielleicht angeleitet von den Verbänden, zu sagen, wir setzen uns wirklich mal hin und fixieren die Vernunft auch schriftlich? Also wenn ich jetzt zuständig wäre für den Jugendbereich, wo auch immer, also auf Verbandsebene, ich würde als erstes erstmal alle Vereine zusammenholen und sei es online, ist egal, und einfach sagen, pass auf Leute, so kann es nicht weitergehen. Wir alle haben schlechte Laune rund um die Wechselperiode und eigentlich inzwischen das ganze Jahr. Es ist ja kein Wunder, dass uns die ehrenamtlichen Jugendleiter weglaufen. Das will ja keiner mehr machen, dieses Geschäft. Und es gibt aber gar keine Gegenmaßnahmen. Also es wird nicht mal der Versuch gemacht, Dinge zu verändern. Also in Berlin, wo ja nun die Wege kurz sind, waren bei der letzten Sitzung, in der letzten Saison, gerade mal 8 Vereine anwesend, die eine Jugendmannschaft haben. 8 Vereine. Das heißt, die anderen, ich weiß jetzt nicht, wer alles Jugendmannschaften hat,
150.
Die anderen 150 haben scheinbar gar kein Interesse. Das ist das Problem und da ist mir das zu wenig ambitioniert. Ja, vielleicht bin ich manchmal ein bisschen missionarisch unterwegs, das kann schon sein, aber ich habe mir jetzt gerade überlegt, das gilt jetzt eher für den Herrenbereich, aber nochmal vor der Saison wieder zu sagen, Mensch, ich kenne so viele Vorsitzende, gegen die wir spielen, ist dieses Jahr wirklich schön bei den Männern, und zu sagen, wollen wir nicht uns vorweg zusammensetzen und einfach so Grundregeln besprechen, wie wir miteinander umgehen wollen. Steht dann auch nur auf dem Papier und das heißt nicht, dass nicht mal eine rote Karte passiert und nicht mal jemand über den Schiedsrichter meckert. Das wird sich nie ausschließen lassen. Aber einfach mal hinzugehen und zu sagen, hey, wir haben doch drüber geredet. Also, komm mal wieder runter. Du hast dich eigentlich mit uns darauf geeinigt. Kann man auch zu mir sagen, wenn ich am Platz bin. Also.
Ich glaube aber, Gerd, dass das nicht mehr trägt als die Lösung, als die große Lösung, die wir brauchen. Weil da sind wir, glaube ich, atmosphärisch hier bei uns in Berlin einfach zu weit davon entfernt, dass so diese Handschlagvereinbarung von Ehrenmännern, sind ja meistens noch Männer, ja. Ja. Dass die dann irgendwie dazu führen, dass wir flächendeckend damit ein gutes Ergebnis erzielen. Also ich glaube, wenn du sagst, die Verbände sind gar nicht mehr bereit, wirklich auf Veränderungen zu drängen, dann müsste man die Frage stellen, woran das liegt. Ich glaube, dass wir Antworten relativ schnell finden können und würden. Und bilaterale Vereinbarungen zwischen Vereinen, die vielleicht traditionell gut miteinander klarkommen oder benachbart sind, das sollte man weiterhin anstreben. Aber ich glaube, wir kommen nicht ohne ein engeres Netzwerk, also ohne ein engeres Regelwerk mehr aus. Glaube ich persönlich nicht.
So, jetzt muss ich nochmal die Blutgrätsche der Woche anpfeifen. Und wir haben vorher schon mal kurz drüber gesprochen. Also ein großer Skandal ist ja, dass jetzt wieder nach dem Sommer Hunderte, in großen Städten Tausende von Kindern vor verschlossenen Türen stehen. Das heißt, keinen Platz in den Vereinen finden. Sportentwicklungsbericht haben wir gesehen, ist rausgekommen und. Und ja, ich würde das einfach gerne einfach ins Gespräch einbauen. Wie siehst du das? Du arbeitest an der Schule. Wir kümmern uns doch eigentlich nicht, oder vielleicht ist ja auch Politik in dem Moment die verantwortliche Stelle, wir kümmern uns doch eigentlich nicht genug darum, um die Kinder wirklich in Bewegung zu kriegen, und die Spätfolgen, die müssen wir jetzt hier, glaube ich, nicht erörtern, die kennen wir alle. Oder ist es einfach so, wie es ist und wir können es nicht ändern?
Also ich denke, es ist ja abgefahren. In vielen Sportarten haben wir formal ja gar kein Mitgliederschwundproblem, ne? Sondern in den Ballungsräumen haben wir ja durchaus entgegengesetzte Entwicklungen, und die Zahlen lassen uns glauben, dass wir auf dem Weg sind, wieder total sportlich zu werden. Das stimmt aber nicht. Ich habe ja eben schon gesagt, ich glaube nicht mehr an die Selbstheilungskraft des Systems mit den Stakeholdern, die da drin sind, weil wenn es die gäbe, dann wäre schon genug Zeit dafür gewesen, denn krisenhaft ist die Situation schon lange genug. Ich habe relativ lang gesagt, aus meiner persönlichen Sicht muss es eigentlich wieder ein Bildungsthema werden und muss sozusagen der große Schulterschluss kommen unter der Führung der Politik, die dann eben feststellt, wir haben ja nicht mal einen wirklichen Begriff für das, was im angelsächsischen Raum Motorical Literacy genannt wird. Ja, also sozusagen übersetzt sowas wie eine motorische Belesenheit, ja, oder motorische Kompetenz. ja, die wir bei so vielen Kindern, das kann ich in der Schule sehr deutlich beobachten, die sich einfach nicht mehr entwickelt, weil sie zu viel Screentime haben, weil sie zu wenig Spielzeit haben und mit Spielzeit eben freie Spielzeit, entdeckendes Lernen. Ja, meinetwegen auch Guided Learning mit dabei. Ja, also man kann ja durchaus auch dabei helfen, sozusagen die richtigen Schritte in die richtige Richtung zu machen, aber Freiräume lassen, um das Spiel zu entwickeln. Und ich meine tatsächlich auch erstmal das Spielen. Wenn es regnet und du kannst nicht rausgehen, du bist im Klassenzimmer, kann es ja trotzdem Spielideen geben, die dazu führen, dass eine große Gruppe von 30 Kindern auf 50 Quadratmetern oder so sich trotzdem nicht an die Gurgel geht, sondern irgendwie sich sinnvoll miteinander beschäftigt. Und das Ganze erweitert auf motorische Angebote. Das findet an den Schulen nicht statt. Ich glaube, dass die Ganztagsschulen hier bei uns in Berlin, die müssen zum Player werden. Die haben die Kinder 38 Stunden pro Woche. Und dort gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, und zwar in jeder Hinsicht. Es geht einerseits um die Zeit, die noch nicht durch die Vereine belegt ist. Das heißt also, die Sportstätten, die wir noch haben und die noch intakt sind, die könnten bespielt werden. Es gibt Töpfe, um diese Art der Begleitung eben nicht durch Lehrkräfte oder Erzieher der Schulen leisten lassen zu müssen, sondern vielleicht über Leute der Vereine. Und wir könnten auf diese Weise vielleicht sogar attraktivere Jobprofile schaffen für Leute, die in diesen Netzwerkgeschichten unterwegs sind. Es können Sportstudenten sein, Lizenzinhaber sein, gerne auch Leute sein, die zwischen 20 und 30 sind und auf dem Weg in ihr späteres Berufsprofil vielleicht mit 1200, 1300, 1500 Euro netto erstmal für ein paar Jahre auskommen. Aber diese Profile müssen wir erstmal schaffen. Und seit gestern würde ich auch dazu noch sagen, weil du hast es ja vorhin, glaube ich, auch gesagt, dass Nike, die ja jetzt einsteigen als Partner des DFB mit einem riesigen Volumen und eigentlich auch einem riesigen Auftrag. Da geht es ja nicht nur um das Trikot, sondern eben auch darum, dass 800 Millionen über 7 Jahre reingegeben werden in den DFB, eben auch mit dem Ziel, den Sport und den Fußball in der Breite damit anzukurbeln. Und ich glaube, wir brauchen Hebel dieser Größe als Unterstützer für die, die in diesem System schon arbeiten und Leute wie ihr zwei, die sich wirklich, keine Ahnung, die Füße blutig laufen und die Lippen wund reden und eigentlich auch eine Klatsche nach der anderen bekommen, auf der Suche nach der Vernunft der anderen. Ihr braucht Unterstützung von nennenswerteren Playern. Ich sehe eigentlich keine andere Möglichkeit mehr, um dieses Ding zu retten, weil es wird ansonsten noch schlechter und es ist schon richtig schlecht. Es ist schon richtig schlecht.
Aber Michi, du rettest jetzt ja in, ich weiß, in Bayern zittert man ja vor dem Ganztag, aber ich habe gehört, ihr, die Vereine, rettet das jetzt alles in München oder in Bayern überhaupt, oder nicht?
Ja, so ist die Grundidee, glaube ich, der Politik. Also, dass man sagt, okay, wir machen jetzt mal Ganztag und die Vereine machen den Sport im Ganztag und zwar, indem sie halt dann irgendwie in die Schulen gehen mit dem vielen Personal, das die Vereine übrig haben und qualifizierten Personal, das die Vereine übrig haben, die gehen dann noch zusätzlich in die Schule. Das ist natürlich alles nicht machbar. Also man muss ganz klar sagen, da ist die Politik, also glaube ich, völlig auf dem Holzweg. Grundsätzlich geht es mir darum, also wirklich um das Verständnis, und da muss ich jetzt nur mal beim Gora einhaken, ja, nämlich das genau richtig gesagt, dass eben Sport und Bildung, Bewegung und Bildung, das ist ja eins. Und das kapiert, ich verstehe nicht, warum man das nicht kapieren kann. Ich verstehe die Politik nicht, warum die das nicht kapieren kann. Dass wir reden immer über Bildung und dann geht es um Schulbauten, das ist alles schön und gut, aber wir brauchen Bewegungsräume, wir brauchen natürlich auch Finanzierung für entsprechendes Personal. Es fehlt ja hinten und vorne. Und ich meine, das ist, wenn es jetzt in München, also in so einer Kommune wie München oder in Bayern, wenn es hier schon fehlt, dann möchte man nicht vorstellen, wie es in Berlin ist oder im Saarland oder sonst wo. Das muss ja, also ich habe da überhaupt keine Vorstellung. Also ich weiß nur, dass wir es völlig verpennen im Moment. Wir haben jetzt so intern mal so ein kleines Pamphlet entwickelt, wo wir beispielsweise 5 mal 2 Stunden Sport in der Woche fordern im Ganztag, weil das einfach zwingend ist. Weil man einfach so, also ich sage mal, und da muss ich jetzt auch ein kleines Plädoyer dafür führen, also dass man den Sozialraum auch öffnet. Das heißt, dass die Kinder heute halt auch zur Bewegung rausgehen aus der Schule.
Ja, klar.
Es geht ja auch um Orientierung, es geht auch um Selbstständigkeit, es geht um Dinge zu lernen. Die 38 Stunden jetzt in der gleichen Schule zu halten, das hat ja was von Käfighaltung, muss man ehrlich sagen.
Micha,
Und jetzt
darf ich, Darf ich einmal kurz einhaken, weil es hier gerade so gut passt?
Ja.
Ich bin an einer privaten Schule. Wir sind im Ganztag. Ich habe auch zu kämpfen mit dem Kollegium. Aber ein paar Sachen habe ich erstritten. Ich komme gerade von einer Radtour. Unsere Schule ist so gelegen, dass wir eine halbe Stunde fahren müssen. Dann sind wir im Grunewald. Und ich bin heute mit Erst- bis Drittklässlern. Die haben die Fahrradprüfung noch gar nicht. Ja, ist auch so eine Diskussion, die geführt wurde. Kann man das überhaupt verantworten? Und am Ende ist es aber eine Mindset-Frage, wenn man rausgeht und sagt, na klar kann man es verantworten. Also sonst bringt es ihnen ja auch keiner bei. Ja, also legen wir los. Und wir sind 3,5 Stunden, sind wir durch Berlin gefahren. Wir waren dann im Grunewald. Sie fahren dann auf Pisten über Wurzeln. Wir sind dann am See und am Hundestrand. Und was die Kinder dann dort erleben, sie kommen zurück in einem Grundzustand nach 3,5 Stunden. Der ist einerseits erschöpft, aber vor allen Dingen ist er glücklich. Die kommen glücklich zurück und was wir machen ist, unterwegs massieren wir diese ganzen Regeln von Vorsicht, Umsicht und Rücksicht in sie rein, weil das ist das, was Fahrradfahren ja eigentlich bedeutet. Es ist eine Kompetenz, die es dir erlaubt, irgendwann autonom im Stadtraum unterwegs zu sein, weil du die Regeln kennst, weil du weißt, wie die Verkehrslage ist, weil du weißt, wie du dich davor schützt, dass es gefährlich wird. Und diese Dinge müssen passieren. Das können im Übrigen auch ganz normale Kollegen machen, aber nicht, wenn du mit einem 110-prozentigen Schlüssel ins Schuljahr reingehst und ständig einen Krankenstand von 30% der Leute hast, dann hast du niemanden übrig, der die Radtour mit den Kindern macht. Das funktioniert nicht. Und die andere Sache, die will ich einfach auch nochmal sagen. Ich habe ja auch gesagt, Politik ist wichtig. Aber wir sind, glaube ich, unter 83 Millionen Menschen, sind wir 16 Millionen Menschen in Deutschland, so Pi mal Daumen, unter 18 Jahre. Das Durchschnittsalter in Deutschland ist 41 Jahre und der am häufigsten gefeierte Geburtstag ist 60 gewesen. Im letzten Jahr. Wie soll man denn da auf die Idee kommen, dass sich die Politik auch nur ein Müh dafür interessiert? Weil es ist natürlich, Politik ist immer Interessenspolitik. Und 16 Millionen sind zu wenig und können nicht wählen. Und ich glaube, dass das ein Riesengrund ist. An der Stelle bin ich dann wirklich auch zu 100% der Meinung, viel zu viele alte weiße Männer, die bei uns Politik machen und die Zustände im Land bestimmen. Völlig falsch. Ist schlecht. Wird schlecht bleiben. Weil ich nicht weiß, woher der Sinneswandel kommen soll.
Ich pfeife mal die Blutgrätsche ab. Ich glaube, du musst mindestens noch einmal wiederkommen. Das ganze Thema Bewegung, Kinder und so weiter müssen wir eh besprechen. Ich sehe das ehrlich gesagt auch noch mal so, dieses ganze Haftungsthema, was in Deutschland immer Haftung, immer irgendwie, da könnte was passieren. Also keine Ahnung, also ich dürfte gar nicht mehr leben in so hohe Bäume, wie ich reingeklettert bin, irgendwie mit 8 Jahren oder 10 Jahren. Und heute werden alle Sportplätze abgeschlossen. Das ist bei uns auch so, wo ich auch denke, warum lassen wir die Sportplätze nicht auf? Dann kommt immer irgendeiner von der Behörde und sagt, ach, die Haftung und die machen was kaputt. Ja, was willst du denn an so einem Metallzaun und so einem Kunstrasen, der sowieso abgewrackt ist, irgendwie viel kaputt machen, mal ganz im Ernst. Anderes Thema. Gora, ich würde gerne die letzte Viertelstunde nochmal nutzen, um über das zu reden, was gestern passiert ist. Leo und du, ihr wart eingeladen bei Nike, hat Leo schon veröffentlicht, deswegen ist es gar kein Geheimnis mehr. Was ist dort besprochen worden? Also du musst nicht das erzählen, was nicht erzählt werden soll, aber worum ging's?
Wir sind von Nike eingeladen worden, ne? Also solche Sachen funktionieren ja eigentlich über die Hinz-Kenn-Kunst-Ebene, ne? Und dann hat sich's rumgesprochen bis zu denen, die für die Entwicklung der Strategie, also das ist ja so eine Roadmap bis 27, ne, was finden wir für Zustände in Deutschland vor? Nike steigt 27 in diese große vertragliche Vereinbarung ein. Und dann geht's natürlich darum, dieses Spielfeld Deutschland aus so einer sportlichen, aber eben auch Sportverkaufssicht irgendwie zu bespielen. Und wir sollten gestern im Grunde genommen unsere Thesen, die wir auch im Buch schon formuliert haben, mal mitbringen, um denjenigen Leuten, die aus verschiedenen Bereichen innerhalb des Konzerns beschäftigt sind, zum Beispiel aber auch eben mit der Gestaltung des Trikots, die saßen auch dort, ja, aber eben auch Leute, die vielleicht den Auftrag haben, in den urbanen Räumen vielleicht Nike einerseits sichtbar zu machen und diesen öffentlichen Raum bespielbarer zu machen und so, um das Ganze anzuschieben. Und da sollten wir unsere Thesen mitbringen. Und wir haben es ein Stück weit erweitert gegenüber dem, was wir vor 3 Jahren oder seit 3 Jahren quasi im Buch nachlesbar formuliert haben, dass wir gesagt haben, wir befinden uns in einer dreifältigen Krise gleichzeitig. Also die Krise des Fußballs, die wir als solche dort beschrieben haben, ist eingebettet in eine Krise des Sports. Dafür gibt es auch ganz klare Indikatoren, die das anzeigen. Und das Ganze wiederum ist eingebettet in die noch größere Krise der Kindheit. So haben wir das genannt. Und das war vielleicht auch dann die steilste These, die wir mitgebracht haben, weil wir eben einige der Dinge hergeleitet haben auf der Basis von Studien, die sind öffentlich einsehbar. Das ist jetzt kein exklusives Wissen, das nur wir haben. Und wir haben das aber sozusagen zusammengebracht und gesagt, wir glauben, dass wir sehr, sehr viel Anstrengungen leisten müssen, um das Spielen erstmal als einen Teil einer gesellschaftlichen und einer sportlichen Identität herauszuarbeiten, weil wir sagen, das ist unsere These, wir haben keine Identität des Spielens und wir haben auch keine Tradition des Spielens. Unsere Erfolge sind immer Erfolge der Arbeit und Erfolge des Willens gewesen und Erfolge der Mannschaft. Wir haben viel zu wenig Individualität und wir schaffen auch viel zu wenig Raum, und Raum jetzt in einem metaphorischen Sinne gemeint, für Individualität, die eben viel Platz braucht. Also sowohl das Individuum innerhalb des Teams, das häufig extrovertiert daherkommt und mehr Platz will als die Teamspieler, aber genauso jedes einzelne Kind, das Raum braucht zur Entfaltung für Spielen. Und diese Sachen haben wir so formuliert, das haben wir natürlich noch ein bisschen weiter ausgeschmückt. Wir haben etwas über eine Stunde dort gepitcht und es war ein relativ enger Zeitslot, den sie dort hatten, weil die sind quasi auch von Workshop zu Workshop dort gesprungen. Und es hat sich eigentlich sofort eine echt lebhafte Diskussion dort entwickelt, weil da waren ja dann eben auch Sportwissenschaftler, Sozialwissenschaftler, Ökonomen, also die kamen tatsächlich aus allen Richtungen und haben dann jeweils ihren Share beitragen wollen und ihre Perspektive. Und man hat gesehen, Nike bei dieser Veranstaltung gestern, also ich kann nicht sagen, was dann Nike für einen Weg gehen wird und auf welche Weise Nike wirksam werden kann. Ich glaube aber, einfach wenn man sich das Volumen und also finanzielle Volumen des Vertrages anschaut und auch die Dauer des Vertrages anschaut, dass Nike vielleicht derjenige Player sein könnte, der vielleicht so ein bisschen von dieser Straßen-Credibility zurückbringt. Wir hatten 2006 die Initiative des DFB mit den Minispielfeldern, die ja bis zum heutigen Tag eigentlich wirklich gut angenommen wurden und eine Maßnahme waren, die aus Überschuss finanziert wurde, die richtig funktioniert hat, die zum Glück meistens nicht verschlossen sind, frei zugänglich, zumindest an den meisten Stellen. Und wir sind rausgegangen gestern mit der Vereinbarung, dass wir uns wiedersehen, weil sie glauben, dass dieses Thema weiter vertieft werden müssen und Nike als Brand Bescheid wissen möchte, wie die Atmosphäre, in der Sport und Bewegung und Kindheit und Jugend stattfinden soll in Deutschland, wie man das verstehen muss, wie es von Leuten hier aus Deutschland wahrgenommen wird. Und das haben wir dort gelassen und sind gestern erstmal auf sehr offene Ohren getroffen. Und bis weiter als bis dahin kann ich es erstmal noch nicht beschreiben.
Michi, wir haben ja in einer Hartplatzhelden-Kolumne alle zusammen, glaube ich, geschrieben, wir beglückwünschen den DFB zu dem neuen Vertrag mit dem neuen Ausstatter und haben auch, glaube ich, eine Menge Argumente angeführt, warum das so ist. Manchmal ist ja doch, wenn was Neues kommt, immer ganz gut. Dann werden die Fenster ein bisschen aufgerissen. Wenn du jetzt gestern mitgefahren wärst, ich weiß gar nicht, warum man dich nicht mit eingeladen hat, ehrlich gesagt, aber okay, wenn du mitgefahren wärst, was hättest du mit auf den Weg gegeben?
Ja, ich sag mal, da glaube ich, war mit Gora und mit Leo, da waren schon die Richtigen vor Ort. Also ich hätte Ähnliches mitgegeben, dass man eben den Teil, doch einen beträchtlichen Teil der Mittel eben dann genau für die Dinge nutzt. Ich sage mal, diese Mini-Courts 2006, das war ein super Beispiel, das war wirklich gelungen, muss ich jetzt auch sagen. Wir loben ja den DFB nicht so oft, aber das war wirklich eine coole Geschichte. Und auf der Basis kann man natürlich, ich sage mal, ein bisschen abgegradet auf heute. Also könnte man vieles wieder nochmal machen. Also ob das jetzt Bewegungsparcours sind oder eben auch Dinge für den Fußball. Es muss einfach wieder cool sein, sich zu bewegen, und zwar eben auch im freien Raum, im öffentlichen Raum. Das ist so ein bisschen, glaube ich, das, wo man, und wenn man dazu eben auch nur die sozialen Medien nutzt oder solche Dinge, da steckt ja sehr viel Kraft dahinter, dann kann man, glaube ich, sehr viel bewegen. Und ich glaube, das hätte ich einfach thematisiert und nicht mehr und nicht weniger. Dass man eben die Kohle vernünftig nutzt. Und zwar so, dass die Kinder damit was anfangen können.
Ich will noch eine Sache. Wir sind jetzt fast in der Nachspielzeit, noch nicht ganz. Aber
ja, lässt du mich eine letzte Sache reinschmeißen? Nur schnell reinschmeißen. Ich würde, wenn ich wirklich die Chance bekomme, das nächste Mal zu Nike zu gehen und dort noch weitere Thesen, steile Thesen droppen darf, dann würde ich eine Sache sagen. Und das habe ich in Spanien immer wieder gesehen und schätzen gelernt. Ich würde zu Ihnen sagen, setz durch, dass die Käfige beleuchtet werden. Setz durch, dass in der dunklen Jahreszeit, von der haben wir immer noch genug,
eindeutig.
Dass die Dinger beleuchtet sind, und lasst uns einfach mal schauen, was passiert. Wir sind nicht so ein warmes Land wie Spanien, so, wo es ganzjährig möglich ist und wo es manchmal vielleicht auch Sinn macht, erst ab 20 Uhr oder 21 Uhr spielen zu gehen. Aber ich würde das wirklich tun, weil das öffnet die Räume zu Zeiten, wo sie jetzt einfach brach liegen. Und wir haben genügend, da in den Stadträumen haben wir genügend. Das hat auch mit Migration und so zu tun, dass wir Kinder auch auf der Straße hätten später, gerade in den Sommermonaten, die dann noch draußen sind, weil es mild ist und wir haben gerade lange Ferien und so, beleuchten, offen lassen und einfach mal schauen, was passiert, wenn wir dem freien Raum ein bisschen Freiheit, ein bisschen mehr Freiheit zurückgeben. Ja. Neben dem ganzen organisierten Zeugs.
Hat ja auch also, was mit Klimaanpassung zu tun, muss man jetzt auch sagen. Also das ist für uns natürlich auch ein Thema. Also gerade im Sommer, in solchen Hitzephasen ist es ja auch ein Thema. Kann man da überhaupt auf den Platz gehen? Und Beleuchtung ist wirklich das A und O. Bin ich völlig bei dir. Und man muss das auch aufbohren von den Seiten. Und man muss auch sozusagen die Räume geben. Es ist ja oft auch ein Thema mit Lärm dann. Irgendwo wohnen ja immer Leute, die sich dann belästigt fühlen. Auch da brauchen wir klare Regeln, also dass Bewegung Vorrang hat.
Ja. So, wir das haben die Nachspielzeit erreicht. Ich fange mal an mit dem, was ich noch loswerden will. Dann dürft ihr beide noch mal. Tatsächlich hätte ich dich auch gerne noch mal nach Spanien gefragt, Gora, weil ich das auch mit Interesse gelesen habe. Was machen die Spanier besser? Machen wir vielleicht beim nächsten Mal, es sei denn, du hast eine Antwort in einem Satz. Aber ich glaube tatsächlich, die Themen Demografie, Infrastruktur, Freiheit, aber, und das ist jetzt mein Thema nochmal, auch Alter ist, glaube ich, tatsächlich nochmal eine Sache. Du hast eben gesagt, da kommt wieder das mit den alten weißen Männern. Okay, bin ich auch, aber ich sage den Leuten immer, wenn die dann die Antwort geben, ich kann doch nichts dafür, dass ich ein alter weißer Mann bin, dann sage ich immer, naja, du kannst dir aber ja Mühe geben. Und ich habe tatsächlich mit großem Interesse gesehen, dass bei aller bei allem, was Manuel Gräfe entgegenkommt, irgendwie da an Protest, wie er sich aufführt und sonst was, man aber beim DFB eine Sache jetzt doch sehr gerne aufgenommen hat von ihm, nämlich das Thema Altersdiskriminierung. Das heißt, es scheint Bestrebungen zu geben, die Funktionäre denen nochmal 10 Jahre Nachschlag zu geben. Und ich bin ja tatsächlich ein Freund davon, auch zu sagen, bei der ganzen Vielfaltsdiskussion, natürlich geht es um Frauen, natürlich geht es um Zuwanderungshintergrund, aber es geht auch vor allen Dingen darum, junge Leute, jüngere Leute mit in die Entscheidungsgremien reinzukriegen, denn die spielen erstens wirklich direkt Fußball und die wissen wirklich, was gerade gefragt ist. Und ich finde, das kommt immer viel zu kurz, dieses ganze Partizipationsthema, wie kriegen wir junge Menschen, und damit rede ich jetzt nicht von 10-Jährigen, aber wie kriegen wir jüngere Menschen wirklich mit in die Prozesse und in die Gremien rein? Ihr beide dürft beide jetzt noch einmal was aussagen, was ihr noch aussuchen, was ihr noch sagen wollt. Michi, du darfst anfangen und der Gast hat das Schlusswort.
Jetzt fällt mir gar nicht so viel ein. Also ich muss Das mit dem Thema Alter ist natürlich was, was nicht nur die Verbände betrifft, das betrifft uns alle in den Vereinen natürlich auch ganz brutal. Und ich versuche jetzt hier im Kleinen im Prinzip mal da ein bisschen mehr Bewegung reinzubekommen, dass wir mehr Impulse aus der Jugend bekommen, also durch so eine Jugendvertretung und solche Dinge. Aber ich merke aber auch, wie schwierig das ist, ehrlich gesagt. Also das sind halt auch Vorbehalte da und der in der Regel Älteren. Und es ist aber auch so, dass die meisten Jugendlichen da auch nicht sofort hier schreien. Das heißt, also man muss da wirklich ein bisschen investieren, um dort Begeisterung und vielleicht auch ein bisschen das Interesse zu wecken. Aber ich denke auch, jede Minute ist da richtig investiert. Und je mehr junge Leute wir da reinbekommen, umso besser wird es auch wieder. Weil eins ist auch klar, ich selber bin auch ein alter weißer Mann und ich weiß auch nicht alles besser. Und ich merke ja auch, dass ich Dinge anders sehe wie jetzt der 20-Jährige. Ist halt so.
Aber du bist ja hartnäckig und ich sehe also unsere Aufgabe, also zumindest meine Aufgabe und irgendwie auch deine Aufgabe auch darin, genau diese jüngeren Kräfte auch wirklich zu bestärken und zu unterstützen. Weil es ja Quatsch, wenn wir mit 75 sagen, oh, wisst ihr, geht's jetzt gesundheitlich so schlecht, ich kann wirklich nicht mehr, ich höre jetzt in 3 Monaten auf und nichts ist vorbereitet. Also das ist ja ganz, ganz oft in den Vereinen so. Aber Gora, was möchtest du uns noch mitgeben?
Also Themen, über die man sprechen könnte und auch wir so in der Dreierrunde, da würden uns, glaube ich, noch viele, viele einfallen. Ich finde es einfach erstmal gut, dass es euch gibt in diesem Format und mit diesen Themen. Ich glaube, das Generationenthema ist tatsächlich eins, weil es irgendwie stattfindet und zentral ist im Bereich e.V., was ja, e.V. ist ja sozusagen auch etwas, wofür ihr steht. Und ich glaube aber, es ist auch eine heilige Kuh, an die man ran muss. Man muss überlegen, ob e.V. auf Strecke weiterhin das Rückgrat sein kann, ob diese 25.000 Vereine in Deutschland und mit e.V. unter diesen massiven Vorzeichen der Veränderung, der innergesellschaftlichen Veränderung, es in die Zukunft tragen können. Deshalb glaube ich, muss dieses Generationending auf den Tisch. Mir geht es im Übrigen genauso. Ich zähle mich da jetzt inzwischen auch mit dazu. Ich bin an vielen Stellen doppelt so alt wie Leo, bin fast doppelt so alt wie meine Sportlehrerkollegen. Und also wir führen Gespräche um Themen und ich stelle immer wieder fest, okay, so sehr ich Verständnis für meine Position habe, man kann das auch echt völlig anders sehen. Und ich glaube, an dieser Stelle e.V., die müssen wir zusammenbringen. Weil es gibt, glaube ich, junge Leute, die sich engagieren wollen. Und man muss Formen und Formate finden. Deshalb ist dieses Generationenthema, glaube ich, ein irre wichtiges, neben vielen anderen, die auch wichtig sind. Aber das hat jetzt gerade eben so gut gepasst.
Ja, das wird tatsächlich ein bisschen vielleicht auch Thema mit unserem nächsten Gast sein. Wir wollen uns mit Marte Lorenz von Clubtalent unterhalten. Da wird sicherlich auch stark um das ganze Thema Hauptamt und Professionalisierung gehen. Aber am Ende vermute ich, dass wir auch diese Diskussion führen müssen. Wie kommen wir mehr in die Breite und wie kommen wir weg davon, dass also wirklich ein paar immer dieselben alten weißen Männer einen e.V. führen, sondern gibt es vielleicht auch andere Modelle. Und wie heißt es so schön, irgendwie immer irgendwie, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und das ist, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen auch das, wo sich viele Vereine überlegen müssen. Ich habe das immer bei uns hier gehabt, so wo ich sage, naja, hab doch keine Angst davor, dass Vereine sterben. Es gibt Vereine, die sterben, es kommen aber ja auch neue dazu. Das ist ein ganz normaler Prozess, das ist immer so gewesen. Und wenn sich Vereine, die vielleicht einst sehr groß und bedeutend waren, finanziell völlig übernommen haben oder sich irgendwelchen Investoren an den Hals geschmissen haben oder andere Vereine überhaupt keinen Nachwuchs mehr finden, naja, dann haben sie es ja vielleicht auch hinter sich. Also ich finde das immer nicht so schlimm. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Du musst jetzt auf den Schulhof und Aufsicht machen. Du wirst den Kindern bei deiner Aufsicht den nötigen Spielraum oder Freiraum geben, da bin ich ganz sicher. Michi, klar, wir sehen und hören uns sowieso bald schon wieder zum nächsten Podcast.
Und danke euch beiden.
Für alle, die schon in den Ferien sind, genießt die Ferien, die freie Zeit. Die Hektik der neuen Saison wird früh genug wieder losgehen. Macht's gut.
Servus. Tschüss.
Ja! 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 Ja!